Hi, liebe Moviebreaker. Ich bin immer noch auf Doc Leipzig und jetzt habe ich für euch schon das letzte Interview dieses Festivals am vorletzten Tag des Festivals. Morgen ist es zu Ende und ich kann jetzt sprechen mit der neuen zukünftigen Festivalleiterin. Im nächsten Jahr wirst du Doc Leipzig übernehmen. Ola Stasel, hallo.
Ich freue mich sehr.
Wir waren schon dabei, als du mit Christoph Terhechten, dem gegenwärtigen Direktor von Doc Leipzig, der sich dann verabschieden wird, nach dieser Ausgabe gesprochen hast. Und wir sehen ja öfter, wie Festivaldirektionen wechseln. Wie wird sowas eigentlich entschieden? Also wie läuft das eigentlich? Hat man da begrenzte Verträge über ein paar Jahre? Geht das, wenn einer geht, sagt man, man hat keine Lust mehr? An manche Leute wie Kostek sind ja auch gefühlt auf Lebenszeit da.
Das ist sehr unterschiedlich hier nach Festival tatsächlich. Von der Festivalgröße zum Teil ab. Das hängt davon ab, wie die Festivals strukturiert sind. Häufig ist es so, dass die Filmfestivals zum Beispiel als Trägervereine haben. Dann ist das in der Regel so, dass die Festivalleiterinnen und Leiter einfach da sind und irgendwann aus verschiedensten Gründen auch gehen können, aber uneingeschränkte sozusagen Verträge haben. Das ist aber bei größeren Festivals, also Berlinale gehört auch dazu und auch Doc Leipzig, dass sie sozusagen diese Intendanz bearbeitet und dann sind die Beträge auf also bestimmte Zeiträume eingeschränkt. Hier bei Doc Leipzig sind das 5 Jahre. Muss man wirklich zeitig dann entscheiden selber, ob man den Vertrag verlängern möchte oder Aufsichtsrat, also von der Seite des Aufsichtsrates. Entscheidet man gemeinsam, ob man das fortsetzt oder nicht. Persönlich finde ich das sehr gut, dass es diesen Moment gibt, wo man sich sozusagen in sich wirklich geht und entscheidet, ob man das weitermachen möchte, weil es ist ein guter Moment der Selbstreflexion. Und ich kenne das aus meiner Arbeit bis jetzt als Festivalleiterin vom Neiße Filmfestival, eben organisiert in einer Vereinsstruktur. Hat bisher alles Vor- und Nachteile, aber ich persönlich finde es gerade schön, dass es auch eben diesen Punkt gibt.
Also wird es in Zukunft vielleicht auch allgemein in der Festivallandschaft, zumindest in Deutschland, aber eine Beschränkung von Festivallaufzeiten geben für Direktionen, um sowas zu vermeiden wie Kostlik? Was jetzt nicht, dass sich Kostlik so furchtbar fand, aber das war irgendwann sein Ding und er hat seinen Klüngel da durchgebracht, um sowas, solche Strukturbildungen zu vermeiden, damit es eben doch offen bleibt und abwechslungsreich und immer sich auch erneuert?
Persönlich finde ich das wirklich super. Also dass man wirklich dann überlegen kann, wo ist der günstige Zeitpunkt, zu wechseln, zu gehen, was zu erneuern. Kann man natürlich überlegen, es ist keine jedes Festival, jede Struktur überlegt für sich. Also man kann das nicht vorgeben sozusagen. Man kann das empfehlen, aber es ist nicht natürlich ein amerikanischer Präsidenten, die nur sozusagen für 2 Wahlperioden dann kandidieren dürfen, aber kann man auch entscheiden. Aber wie gesagt, also das würde ich einfach empfehlen, dass man diesen Moment einbaut, sozusagen die Strukturen.
Wie wird man überhaupt Festivaldirektion? Tritt jemand an einen heran? Wie qualifiziert man sich für den? Oder muss man bestimmte fixe Qualifikationen haben? Oder ist es mehr ein variables Skillset?
Wichtig finde ich in diesem ganzen Prozess sozusagen der neue Besetzung von der Festivalleitung und in dem Fall hier Intendanz, finde ich, die Transparenz. Die Stellen werden ausgeschrieben. Für das ganz klare Beschreibung des Profils, der Skills. Man bewirbt sich. Man schreibt eine eigene Vision, die man dazu hat. Und wie viele, weil es gibt nie perfekte sozusagen Menschen, die alle Aufgaben erfüllen können. Also es ist immer so eine sehr lange, in Fall hier sehr, sehr lange Wunschliste. Fertigkeiten, die die Personen mitbringen müssen. Und natürlich gibt es nicht jemanden, der alles erfüllen kann. Es gibt unterschiedliche sozusagen Ansätze. Zufälligerweise in meinem Fall, ich bringe beides mit, weil ich die letzten 10 Jahre als Festivalleiterin auch beide Bereiche sozusagen schon gemacht habe. Ich war sowohl künstlerisch verantwortlich als auch geschäftsführerisch, also was die Lobbyarbeit angeht, vor allem Finanzierung sichern und so weiter und so fort. Also ich bringe zufälligerweise schon die beiden sozusagen Bereiche mit. Aber das kann natürlich auch die Entscheidung am Ende unterschiedlich ausfallen.
Hat die Festivaldirektion den kompletten Einfluss über alle Filme und musst du oder darfst du jeden Film, der dann in einem Festivalprogramm läuft, auch gucken?
Das ist mein eigener Anspruch. Ja, also unbedingt. Also ich bin sehr in den Auswahlprozess involviert, also versuche dann immer möglichst viele Filme schon in der Vorauswahl mitzusichten. Das ist auch so, dass die Auswahlkommission, also die Empfehlungen schon aussprechen an die Festivalleitung. Also ich bin, mir ist es wichtig, dass man möglichst früh in diesen Prozess einsteigt und auch einfach um einen Überblick zu haben, was ist gerade im dokumentarischen Bereich, ist es sehr wichtig zu gucken, welche Themen sind gerade aktuell, welche Themen beschäftigen die Filmschaffenden. Und dann am Ende wird das immer schmaler. Es ist unmöglich, dass eine Person die ganzen Einreichungen natürlich schaut. Das ist utopisch bei der Menge. Aber dann am Ende wird sozusagen diesen Auswahlprozess immer schmaler. Und ja, das ist am Ende auch eine gemeinschaftliche Entscheidung von der Auswahlkommission, Komitee mit der künstlerischen Leitung sicherlich zusammen. Aber das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, wirklich alle Filme, die im Programm laufen, zu kennen.
Wie entscheidet man oder wie viel Einfluss hat man darauf als Festivalleitung, wie viele Filme es sind? Denn das variiert ja auch ganz stark von Festival zu Festival. Es gibt die ganz großen Festivals wie Cannes oder Venedig, haben ein relativ überschaubares Programm. Es sind dann so an die 80 bis 120 Filme in Cannes oder Venedig. Andere Festivals, so in einer Woche steht Tallinn an, da sind an die 700. Wie schafft man es da für sich, das richtige Maß zu finden und auch nicht ins Beliebige oder Unübersichtliche auszuufern?
Es geht nicht um Filmmenge, wie du gerade zu Recht gesagt hast, denn die schafft, also es gibt ganz viele Nachteile davon, also Unübersichtlichkeit für das Publikum sicherlich, das ist organisatorisch auch schwierig, also ich kenne auch Festivals, wo zu viele Filme laufen, wo auch technische Probleme auftreten, weil zu viele Filme sozusagen zu bewältigen sind. Das betrifft auch, wie willkommen sich die Filmschaffenden auch fühlen. Und das ist auch, das spielt auch eine Rolle sozusagen, natürlich auch finanziell. Wir kämpfen jetzt alle mit sozusagen auch mit den Festivalbudgets und jeder Film im Programm zieht sich so ein kleiner Rattenschwanz an Kosten, die damit entstehen. Also das sind so verschiedene Faktoren, aber natürlich fürs Publikum am entscheidendsten ist, finde ich, dass die Programm sozusagen strukturübersichtlich ist und auch eben die Machbarkeit. Also nicht, dass man das Gefühl bekommt, Ende der Festivalwoche, Mensch, ich habe jetzt 3/4 Filme verpasst und das ist schade drum, ja.
Gegenwärtig laufen, also in diesem Jahrgang zum Beispiel, rund 250 Filme. Ein paar davon sind Kurzfilme und dann vielleicht nur eine Minute lang, aber es ist doch eine erhebliche Menge auch an langen oder mittellangen Filmen dabei. Heißt das, dass es denn in Zukunft etwas weniger ausufernd sein wird und man dann vielleicht sowas hat wie 150 Filme und immer noch enorm viel mehr, als man eigentlich als durchschnittlicher Mensch in einer Woche gucken kann? Oder auch als man als Presse überhaupt bewältigen kann. Denn wir Pressemenschen, wenn wir auf Festivals sind, sehen ja auch, was wir besprechen können. Es gibt viele Festivals, wo es gar nicht mehr möglich ist, da irgendwie eine umfassende Berichterstattung zu machen, weil es einfach zu viel ist und kein Mensch das schaffen kann.
Klar, also natürlich auch diese Perspektive gibt es. Verzeihen, dass ich sie jetzt nicht erwähnt habe. Die ist auch natürlich wichtig. Ich kann und möchte jetzt nicht irgendwelche konkreten Angaben machen. Also ich muss mir wirklich alles ganz, ganz genau anschauen. Ich beginne mit meiner Arbeit, das ist im Januar und kann keine Aussagen definitiv dazu nicht treffen. Was ich weiß, was die Filmmenge hier auch sozusagen potenziert, sind die wunderbaren Retrospektiven, wo auch viele eben Kurzfilme sozusagen da sind. Das macht die Menge sozusagen hier ein bisschen größer. Die Retrospektiven in diesem Jahr haben schon sozusagen vor offiziellen Beginn begonnen. Und das trägt so ein bisschen das Programm aus. Und das ist natürlich klar, also schwierig für alle, das irgendwie so zu erfassen. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt gar keine klaren Aussagen dazu treffen, wie viel, das kann ich einfach nicht.
Wie stehst du ungefähr der Programmstruktur gegenüber? Ist das für dich mehr, bist du mehr so der Typ Never Change a Running System oder möchtest du, dass alles frisch und neu wird?
Also das wäre nicht schlau, wenn ich jetzt alles hinschmeißen würde. Das werde ich auch nicht tun. Aber natürlich, das ist auch meine künstlerische Schrift, die ich geben werde. Vieles finde ich einfach sehr gut, wie das hier strukturiert ist. Und einiges werde ich versuchen zu verändern im ersten Jahr, dass ich nicht so viel sein. Also möchte mir auch eine Ausgabe geben, um mich einfach in diesen ganzen Prozess gut einzuarbeiten und zu fügen. Also ja, es wird Änderungen geben, aber die werden jetzt im ersten Jahr definitiv nicht massiv.
Welche Rolle spielt in Festivalstrukturen Diversity und Repräsentation? Was tut ihr damit sowohl das Filmprogramm als divers ist? Und was tut ihr damit auch das Publikum, also ein diverses Publikum, einmal an dem Festival überhaupt Interesse hat, aber auch hier Zugang hat und willkommen ist? Und was macht ihr, um eine diverse Presse zu haben? Denn die Presse ist ja genauso wichtig wie das Publikum. und die Filmschaffenden, denn wenn immer der gleiche Klüngel sich gegenseitig spiegelt, dann kann keine richtige Filmkritik stattfinden.
Du hast jetzt gerade ganz viele Fragen gestellt, was Diversität bei der Filmauswahl betrifft. Das hängt von vielen Faktoren ab. Also einfach alleine sieht daran, welche Filme sozusagen eben zur Verfügung stehen. Also was die aktuellen Filme angeht. Bei den Einreichungen, also da hat man schon bestimmte Themen mehr oder die gesellschaftliche Entwicklung diverse Herangehensweisen da. Liegt sicherlich auch daran, wer die Filme aussucht, also wer in den Auswahlkommissionen sitzt. Das ist Diversität, ist ja vielfältig. Es geht nicht nur um gesellschaftliche Gruppen und Strukturen, es geht auch um geografisch. Also es ist ja ein großes Feld, also auch das Geografische spielt natürlich eine Rolle. Publikum, das ist, also ich muss sagen, für mich, Doc Leipzig hat, ich liebe das Leipziger Publikum. Ich finde, das ist schon jetzt sehr, also sehr jung, divers, also auch eben auch traditionell verankert. Es gibt sehr viele, die seit Generation Doc Leipzig treu sind. Es sind viele Ältere dabei. Und ich möchte wirklich darauf achten, dass es mir sehr wichtig, dass sich hier alle abgeholt fühlen und wohlfühlen, dem auch keine Barrieren aufgebaut werden. Es geht mir nicht nur um Inklusionsangebote, es geht mir auch darum, dass, mal gucken, wie viel sich davon realisieren lässt, aber dass man als Mensch, der zum Beispiel der Englischsprache nicht mächtig ist, trotzdem an einem Filmgespräch sozusagen teilnehmen kann. Also mal gucken, weil es natürlich auch organisatorisch und Kostenfrage, die damit verbunden ist, als wir versuchen sozusagen Deutsch und Englisch anzubieten. Das ist aber auch umgekehrt, dass das internationale Publikum auch englischsprachige sozusagen Gespräche und so weiter führen kann. Das Thema Inklusion, also in diesem Jahr ist es ein großes Thema, weil in Sachsen der ganze Topf für Inklusion gestrichen worden ist. Und das hat dazu geführt, dass einfach das, was möglich war, Menschen mit sie und Behinderungen einfach uneingeschränkt an manchen Filmen dabei sein konnten. Das ist jetzt finanziell schwierig geworden. Also Filmfestivals sind für mich die Orte der Demokratie. Also es ist möglichst breiten, freien Zugangs für alle. Und da muss man natürlich gucken, dass man das irgendwie gewähren kann.
Was wird getan, um auch eine diversere Presse zu erreichen?
Das kann ich jetzt nicht beantworten so richtig, weil ich noch nicht einen Einblick habe, wie die Akkreditierungsprozesse hier entstehen. Da bin ich einfach nicht in der Lage, die Frage so jetzt zu beantworten, weil ich nicht weiß, wo die Hürden sozusagen oder ob die da sind.
Wie siehst du die Rolle von Dokumentarfilmen in der heutigen Zeit, wo Wahrheit und Fakten immer mehr in Frage gestellt werden? Und schon das Konzept von Wahrheit eigentlich zunehmend erodiert wird.
Das ist das, was Dokumentarfilm schon immer gesellschaftlich relevant gemacht hat und auch wichtig. Also diese Reflexion so über eigene dokumentarische Beobachtung, sich Zeit zu lassen mit einem künstlerischen längeren Blick drauf, wo auch sehr viel Raum für Reflexion, für eigene Reflexion, für darüber nachdenken einfach gegeben ist. Und das ist heute wichtiger denn je. Also wir wissen alle, wie viel Bilder, Nachrichten ungefiltert um uns herum schweben. Es gibt immer einen individuellen Filter. Jeder Künstler guckt natürlich, also das ist natürlich eine Perspektive auf ein Thema da ist, aber man hat 2 Stunden lang die Möglichkeit, sich mit einem bestimmten Thema zu befassen. Und das ist und alleine sozusagen, manche Filmschaffende arbeiten jahrelang an einem Thema. Also das ist jetzt eben dieses Nachrichtliche.
Das Festival heißt mit vollem Namen ja auch Festival des Dokumentar- und Animationsfilms. Früher hieß es mal Dokumentar- und Kurzfilm. Dann wurde der Kurzfilm aber integriert. Also er wird jetzt nicht mehr als eigene Kategorie betrachtet. Wie verbindet ihr denn das Dokumentarische und das Animierte? Denn Animation kann ja auch fiktiv sein. Ist das dann eine ganz eigene Kategorie? Und wie passen die beiden Sachen zusammen?
Ich finde es großartig, wenn man sozusagen sogenannte Genres miteinander vermischt. Das hatte ich jetzt in meiner bisherigen Arbeit auch getan. Also beim Nice Film Festival hatten wir Spiel, Dokumentar, Kurz- und Animationsfilme zusammen. Und hier genau diese Kombination, wie das Festival auch einzigartig ist, also kein weiteres Dokumentarfilmfestival verbindet sich mit Animationsfilm zusammen. Also die Kombination zwischen Dokumentar und Kurzfilm ist häufiger. Und das ist hier einzigartig. Ich finde, es ist alleine logisch und großartig, dass man auch über die künstlerische Sprache, die man hat, also wenn man die miteinander verwebt, aber auch wenn das sozusagen um die fiktiven Geschichten geht, die im Animationsbereich erzählt werden, das ist einfach, es geht um Kunst und eine Filmsprache. Und ich finde, da gibt's ganz, ganz starke, einfach gegenseitige Beeinflussung. Das merkt man auch ganz stark sozusagen bei den Filmschaffenden, die hier sind. Also das ist auch ein wichtiger Aspekt des Ganzen, dass die Filmschaffenden und Branche, die sozusagen aus diesen beiden Bereichen kommt, sich hier begegnet und bespricht. Wir haben ein großartiges Angebot an Industry, an die Branche, wo das ganz viel verflochten wird, wo viel diskutiert wird und da passiert einfach viel. Also das sind die künftigen Projekte, die in die Welt gehen und häufig dann eben in diese Verbindung, Verflechtung zwischen Dokumentar und Animation.
Wird es in Zukunft mehr Raum für Animation geben? Weil gegenwärtig wirkt es zumindest von außen so, als ob Animation noch sehr, ein sehr kleines Segment wäre und das Hauptthema der Dokumentarfilm, und das heißt ja auch Doc Leipzig, wird das in Zukunft prominenter präsentiert sein?
Also ich finde, dass in den letzten Jahren der Christoph der Hechte, der Animationsfilm, wirklich also sehr viel Raum bekommen hat. Also der Raum so programmatisch, aber auch, wie gesagt, also in den Kulissen für die Branche sehr, 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 also entsprechend Würdigung und eben Raum bekommen hat. Man kann das nicht ganz sozusagen ausgewogen gestalten. Es liegt auch daran alleine sozusagen, wie viele Filme entstehen. Also Einreichungen oder generell nicht nur Einreichungen, Filme, die man dann auch natürlich sucht. Es entstehen einfach mehr Dokumentarfilme als Animationsfilme. Das liegt auch an, also wie die Künstler und Künstlerinnen arbeiten. Also es ist auch Kostenproduktionsfragen und so weiter und so fort. Also es wird nie sozusagen ausbalanciert sein. Und das ist Gott sei Dank, gibt es großartige Filmfestivals nur allein für Animation.
Wann beginnt denn eigentlich so eine Ausgabe von einem Festival zu planen? Wie viele Monate vorher geht's los mit Filmsichtungen, Programmentscheidungen?
Ein Filmfestival beginnt, die organisatorischen Vorbereitungen beginnen gleich sozusagen nach der Preisverleihung, kann man sagen. Im organisatorischen Bereich passiert ganz viel sogar noch früher. Also zum Teil sind das Prozesse, die eineinhalb Jahre oder Entscheidungen, die man wirklich viel früher treffen muss als nur ein Jahr. Im programmatischen Bereich läuft das zum Teil auch ähnlich. Also zum Beispiel Retrospektiven plant man länger als ein Jahr im Voraus. Also die Themen, die Filme sucht man dann im Laufe des Jahres aus. Aber
gibt es internationale Filmfestivals, die dich inspirieren, für dich vielleicht eine Art von Vorbild oder Idealfunktion haben? Und reist du auch im Jahr zu internationalen Filmfestivals oder kommst du gar nicht dazu?
Natürlich, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Part meiner Arbeit, die ich mache, die ich auch sehr gerne mache. Das ist ein Muss für eine Festivalleitung, und das aus verschiedensten Gründen. Inspiration ist sehr wichtig, Kontakte zu gucken, wie die anderen arbeiten, aber auch einfach Filmschaffende zu treffen, also andere Branchenvertreterinnen und Vertreter zu treffen, Kontakte zu knüpfen, sich zu vernetzen. Wir alle, also wir sind sehr große Filmfestivalfamilie, also wir sind sehr kollegial, wir haben großartige Netzwerke. Wir haben sehr viele einfach gemeinsame Ziele, die wir verfolgen müssen. Wir stehen in einem gesellschaftlichen Kontext, aber auch was die Finanzierung angeht und so weiter und so fort. Und natürlich fährt man in erster Linie auch dahin, um sich künstlerisch weiterzuentwickeln. Aber es gibt eben diesen Netzwerkeffekt, der dabei wichtig ist. Also es ist unabdingbar.
Eine Frage wurde auch schon diskutiert im Gespräch mit Herrn Thierhechten. Nämlich, wie ist die Gedanken oder wie sind die Planung für die Zukunft, wenn das Budget nicht mehr so besteht? Denn wenn sich eben die Politik ändert, ist natürlich auch möglich, dass die Förderung und die Unterstützung, die das Festival auch auf finanzieller Ebene ganz praktisch braucht, nicht mehr gegeben ist.
Das ist eine große Herausforderung, der ich mir sehr, sehr bewusst bin. Das wirft sicherlich in der nächsten Zeit nicht einfacher als bis jetzt. Kultur sind länderfinanziert und auch sozusagen vom Bund finanziert. Natürlich kann man nicht wissen, letztlich, wie es wird. Wichtig ist dabei, also wenn es Einschränkungen sozusagen wollen oder Kürzungen in der Planung zu gucken, wie geht man damit um? Also auf was ist es eben nicht nur höher, weiter und so weiter, Festivals zu entwickeln, sondern wenn die finanziellen Rahmen nicht mehr stimmen, dann muss man einfach gucken, an welche Stelle man spart. Lange vorausschauen, was überhaupt machbar ist.
Was wäre dein größter Wunsch für deine nächste erste Ausgabe von Doc Leipzig?
Ich würde mich freuen, wenn irgendwie sowohl zufriedenes Publikum als auch wirklichen Filmschaffenden und zufriedenes Festivalteam, zufriedene Journalistinnen.
Endlich wird an uns gedacht.
Ja, ab Ende der nächstjährigen Ausgabe um mich habe und ja, einfach ein gutes Gefühl habe. Das wäre mein größter Wunsch.
Wir freuen uns alle auf die nächste Ausgabe von Doc Leipzig 2026 und sind gespannt. Ich bedanke mich bei Ulla Staso für das Interview. Vielen Dank.
Ich habe zu danken.